Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
30 Jahre nach dem Mauerfall ist das Interesse ungebrochen an der Frage, was wäre, wenn? Wenn es die DDR immer noch gäbe, zum Beispiel, wenn Egon Krenz weiterregiert hätte und immer noch Zweitakter statt E-Autos durch die Straßen führen. Romane von Thomas Brussig, der heißt Das gibt's in keinem Russenfilm, oder auch Simon Urban, Plan D und anderen entwerfen da mehr oder weniger realistische Szenarien. Und auch für Zukunftsforscher und Science-Fiction-Autoren ist das ein spannendes Feld, weil es den Blick weiten kann in der heute ja oft festgefahrenen politischen Debatte über Ost und West. Karl-Heinz Steinmüller ist Diplomphysiker, Futurologe und Autor. Er hat mit seiner Frau Angela Steinmüller schon zu DDR-Zeiten Sci-Fi-Romane und Erzählungen geschrieben. Herzlich willkommen im Studio.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Steinmüller, auf welche interessanten Visionen zu einer alternativen DDR-Geschichte sind Sie denn gestoßen? Geben Sie mal ein Beispiel.
Ja, also das hat ja praktisch gleich nach der Wende angefangen. 1994 hat Reinhold Andert das Buch Rote Wende veröffentlicht, wo er genau umgekehrt die Verhältnisse geschildert hat. Mhm. Ein Bekannter von uns, der Science-Fiction-Autor Markus Hammerschmidt, der hat Polyplay, so hieß in der DDR ein Computerspiel. Und dann gibt es die DDR noch als Computerspiel in einem Computerspiel. Also auch ganz spannend. Oder einfach von Christian von Ditfurth, Die Mauer steht am Rhein, wo sich die Großmächte einigen, dass dann doch in einer kritischen Situation Westdeutschland zum Osten dazugeschlagen wird. Also es ist nicht nur Fortexistenz der DDR, sondern auch ganz andere Geschichte. Und was wäre, wenn die DDR den Westen übernommen hätte?
Das ist natürlich total kurios und spannend. Aber warum ist dieses fiktive Szenario nicht nur interessant, sondern hilft sogar die Realität, die tatsächliche Realität eben besser zu machen?
Ja, wir haben ja immer die Vorstellung, dass die Zeit so vor sich hinfließt und die Geschichte festgeschrieben ist. Alternativ los, um dieses Schlagwort zu benutzen. Und als Zukunftsforscher, sowohl auch als Science-Fiction-Autor, mag ich alternativlos überhaupt nicht. Wir haben immer Alternativen, auch heute. Und es ist gut, wenn man einen Blick in die Geschichte hineinwirft und dann sieht, es gibt so Entscheidungspunkte in der Vergangenheit. Beispielsweise, wenn ich an ein Buch von Martenstein und Peuker denke, das da heißt Schwarzes Gold aus Warnemünde, da wird vor Warnemünde Erdöl entdeckt. Ungeheure Mengen Erdöl. Und Günter Schabowski tritt dann 1989 vor die Presse und sagt, die DDR ist ab sofort ein erdölreicher Staat. Sofort. Unverzüglich. Das ja, ist natürlich auch witzig.
Das sowas ist witzig und kurios. Aber Sie haben gesagt, da gibt es diese Punkte. Jetzt interessiert mich natürlich, da Sie ja als Scientific Director in einem Beratungsunternehmen für strategische Zukunftsfragen arbeiten, eben nicht nur als Science-Fiction-Autor, das Ganze also für Sie ja auch von konkretem Nutzen sein muss. Also was sind das für Punkte, was sind das für Ideen, die dann relevant sind?
Also die Frage ist immer, wo sind solche Aufspaltungspunkte in der Weltgeschichte? Wie können sich Konflikte, nennen wir jetzt Straße von Hormuz oder so etwas, zuspitzen und in welche Richtung kann das ausgehen? Oder auch für ein Unternehmen, das, sagen wir, Kraftwerke herstellt. Worauf soll sich das künftig einlassen? Sollen die nur noch in Solar machen oder auch noch fossile verbrennen? Vielleicht gibt es was ganz anderes. Kernfusion. Schon haben wir drei ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die da betrachtet werden müssen. Mhm. Und als Autor ist für mich natürlich auch schön, wenn ich sehe, es hätte auch anders passieren können und es kann auch mal ganz anders werden. Oder noch eine Sache, so kulturell gesehen, was wäre, wenn Biermann damals nicht ausgebürgert worden wäre? Wenn die Regierung gesagt hätte, na gut, wir müssen den Künstlern ein bisschen mehr Spielraum lassen. Wäre da eine bessere DDR rausgekommen oder hätte es doch irgendwann einen Rückschlag wieder gegeben? Also das bewegt mich auch privat sowas.
Ja klar, das bewegt einen natürlich, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich meine jetzt für Ihre Arbeit direkt, also nehmen Sie sich Ideen und leiten daraus was ab, was Sie in Zukunft tatsächlich dann einbringen können irgendwo?
Also als Zukunftsforscher, da nehme ich mir die heutigen großen Trends, die Megatrends und dann die Trendbrüche. Mhm. Und meine Frau und ich, wir sind Spezialisten für Wildcards, also Überraschungen. Alles das, was sonst noch passieren kann. Wenn man bloß die Trends in die Zukunft verlängert, wird es halt langweilig alternativlos. Sobald man auf diese Wildcards setzt, hat man plötzlich sehr viel mehr Möglichkeiten und das auch für die Unternehmen interessant. Welche Innovationen können
wir... Was wäre eine Wildcard?
Eine Wildcard ist ein überraschendes Störereignis mit vorher ganz geringer Wahrscheinlichkeit.
Ein Unfall, ein Anschlag. Oder?
Zum Beispiel ein Anschlag oder eben eine Entdeckung, eine Innovation. Stellen Sie sich vor, wenn jetzt plötzlich die Versuche um kontrollierte Kernfusion klappen würden und man eine praktisch unerschöpfliche Energiequelle hätte, so zwischen Baum und Burge, weder fossil noch öko. Und was würde das bedeuten? Solche Sachen. Mitunter auch, wenn jemand stirbt, politische Persönlichkeiten plötzlich abtreten. Also ich kenne Freunde, die haben 2 Jahre vor der amerikanischen Wahl auf Trump gewettet. Mhm. Die haben natürlich dann einen Kasten Bier gewonnen. Also ich meine, das ist ein kleiner praktischer Nutzen. Ja. Aber auf diese Weise kann man versuchen, eben die Zukunft als Möglichkeitsraum aufzuspannen und dann auch ein bisschen zu sehen, wo kann ich selbst was dran verändern? Ich bin ja nicht festgenagelt auf diese alternativlose Zukunft. Kann ich mich irgendwo engagieren, damit es doch ein bisschen mehr in die eine Richtung einschlägt?
Also münzen Sie das jetzt auch auf den Dialog, sagen wir mal, zwischen Ost-West, der ja oft eben gar nicht positiv geführt wird?
Ja, also ich bin da ein bisschen traurig darüber, wie der Dialog meist so läuft. Also einerseits habe ich so eine Ost-West-Laufbahn hinter mir. Also ich bin nach der Wende in den Westen, nach Gelsenkirchen gegangen, wo der Westen am östlichsten war, um es mal so zu sagen. Und ich kenne beide Mentalitäten. Und wenn man immer bloß so zurückschaut und dann sagt, na ja, nach der Wende ist so viel falsch gelaufen, dann braucht man bloß die Romane zu lesen, wenn es die Wende nicht gegeben hätte, wie viel dann noch falsch gelaufen oder noch falscher gelaufen wäre. Also das immunisiert einen auch so ein bisschen dagegen. Und man muss dann einfach sehen, wie aus Situationen was gemacht werden kann. Und ich kenne eben nicht nur Wendeverlierer, sondern auch eine Menge Wendegewinner.
Mhm. Ja. Das ist natürlich ein guter Ansatz. Wenn Sie jetzt die Science-Fiction-Szene sich so betrachten in den letzten 10, 15 oder auch vielleicht 30 Jahren eben seit der Wende, ist das denn wirklich schon also erschöpfend behandelt?
Ach,
weil wenn man das mit dem englischsprachigen Raum vergleicht, ist es doch eher wenig.
Ne? Also im englischsprachigen Raum gibt es seit 1930 Mengen von Alternativgeschichtsromanen. Selbst Winston Churchill hat da mal eine Story geschrieben. Also da haben wir eine richtig etablierte Tradition, auch unter Historikern dort. Und das fehlt uns in Deutschland ein bisschen. Einerseits, weil es im Historikerfeld sehr viel akademischer und gesitteter zuging als dann vor allen Dingen in den USA. Mhm. Und zum anderen, weil wir ja immer noch so Ansätze dieser Unterscheidung von ernster, gehobener, hoher Literatur und ja eher so was für die breiten Massen in puncto trivial haben. Und die Alternativgeschichten, die spielen dann oft so in der Mitte zwischendrin. Sie sind unterhaltsam, aber sie können, wenn man sie gut macht, eben wie bei dem Prusik mit, das gibt es in keinem Russenfall, dann haben die durchaus einen hohen literarischen Anspruch. Aber es leidet eben darunter, dass sich bei uns dann sozusagen in der guten Aufarbeitung der DDR-Geschichte die Autoren, die versuchen dann eher ganz minutiös zu beschreiben, wie das war und denken nicht so sehr an Alternativen.
Berühmte deutsche Gründlichkeit, ja.
Und die sagen wir, Trivialautoren wie unser eins, die erzählen dann halt eine fetzige Geschichte so mit Erdöl oder irgend sowas oder Goldfunde im Mansfelder Land. Das bringt es dann auch nicht.
Steinmüller, vielleicht noch ganz zum Schluss. Sie haben ja die Initiative Deutschland 2030 gegründet sozusagen und versuchen da eben Zukunftsforschung ganz in praktische Politik hineinzudenken. Dass Sie vielleicht mir noch ein oder zwei Punkte nennen, was Sie da genau machen.
Also wir haben da nicht durch die Politik finanziert, sondern auf so einer Sponsorship-Ebene. Da haben wir versucht, tatsächlich Szenarien zu entwickeln. Wie könnte es weitergehen mit Deutschland? Sagen wir, wenn es so ganz sehr ins Rechtspopulistische abrutscht, wie würde dann Deutschland aussehen? Das kann man beschreiben. Oder auch, wenn Leute sich zusammenfinden, durchaus auch in Startups und versuchen eben nicht nur, sagen wir, auf maximalen Profit hinzuarbeiten, sondern für sich selbst was daraus zu gewinnen und auch was der Gesellschaft zu geben. Oder wenn sich das Verhältnis Arbeitgeber und Arbeitnehmer umdreht, haben wir ja heute fast schon, wo die Arbeitgeber drum betteln, dass jemand zu ihnen kommt. Klasse, wenn man da mal ein Bewerbungsgespräch schildert mit veränderten Positionen. So haben wir mit drin, soll Anregungen in die Politik geben. Wir haben das Buch an sämtliche Fraktionen geschickt und durchaus auch Rücklauf bekommen. Also immerhin, es wird wahrgenommen. Eine haben uns freilich gesagt, ja, das geben Sie jetzt in die Bibliothek.
Es lohnt sich offensichtlich, in Alternativen zu denken. Wenn die DDR nicht untergegangen wäre, Science Fiction als alternative Geschichtserzählung, was man daraus ziehen kann. Im Studio der Futurologe und Autor Karl-Heinz Steinmüller. Herzlichen Dank.